Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isyon und kreuz und quer durch Korea, unter anderem über Diskussionen über eine Anhebung des Rentenalters. Sie hören außerdem Asien kompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Leitindex Kospi übertrifft 6.700 Zähler. Nordkoreas Interkontinentalrakete kann laut US-Angaben US-Festland erreichen. Präsident Yi fordert eigenständige Landesverteidigung. Der Leitindex Kospi hat am Dienstag im Tagesverlauf die Marke von 6.700 Zählern durchbrochen. Der Kospi startete bei 6.646,8 Zählern und lag damit 0,48% höher als am vorherigen Handelstag. Später wurde vorübergehend die Marke von 6.700 Zählern übertroffen und damit der am Montag aufgestellte Rekord von über 6.600 Punkten erneuert. Ausländische und institutionelle Anleger trugen mit Nettokäufen zum Anstieg des Index bei. Zum Handelsschluss legte der Kospi um 0,39% zum Vortag auf 6.641,02 Zähler zu, was der bisher höchste Schlussstand ist. Ein hochrangiger Pentagon-Beamter hat gewarnt, dass Nordkoreas ballistische Interkontinentalraketen ICBM das US-Festland erreichen können. Diese Einschätzung teilte Mark Berkowitz, Staatssekretär für Weltraumpolitik im US-Verteidigungsministerium, am Montag mit, als er die Notwendigkeit des neuen Raketenabwehrsystems Golden Dome für die Verteidigung des US-Festlandes erklärte. Die Konkurrenten der USA erweiterten und diversifizierten ihre Raketen- und Luftstreitkräfte und verfeinerten sie, sagte er. Er nannte dabei China, Nordkorea und Russland und wies darauf hin, dass diese Länder ihre Atom- bzw. Raketenstreitkräfte erweitern. Nordkorea habe sein Arsenal an Atomwaffen, Raketen und luftgestützten Waffen kontinuierlich aufgestockt. Damit werde es eine unmittelbare und immer größere Bedrohung für das Festland der USA und deren Truppen sowie die Verbündeten. Nordkorea sei mit seinen ICBM in der Lage, das US-Festland zu treffen. Südkoreas oberster Atombeauftragter hat die Notwendigkeit der Lösung der nordkoreanischen Atomfrage betont. Die entsprechende Äußerung machte Chung Yeon-do, stellvertretender Minister für Strategie und Information im südkoreanischen Außenministerium, in seiner Rede auf der 11. Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags am Montag in New York. Nordkorea sei der einzige Fall, der vom NPT-Regime profitiert, dann seinen Austritt ankündigt und die Entwicklung von Atomwaffen offen fortgesetzt habe. Damit sei es die dringlichste Herausforderung für das Nichtverbreitungsregime, sagte Chung. Alle Länder, die das Nichtverbreitungsregime schützen wollten, müssten eine klare Botschaft senden, dass nur eine Rückkehr zum Vertrag die Sicherheit und den Wohlstand gewährleisten könne, forderte der Beamte. Er forderte außerdem Russland auf, seine illegale militärische Zusammenarbeit mit Nordkorea einzustellen. Präsident Lee Jae-myung hat die Notwendigkeit der eigenständigen nationalen Verteidigung unterstrichen. Die Nation müsse sich selbst verteidigen und dürfe dabei nicht auf andere angewiesen sein, sagte er auf einer Kabinettssitzung am Dienstag. Korea sei ausreichend dazu befähigt und werde weiterhin seine Verteidigungskraft stärken. Dabei wies er darauf hin, dass anscheinend einige Menschen derzeit aufgrund verschiedener Ereignisse über den Militär- und Sicherheitsbereich besorgt seien. Ihr erklärte, die Republik Korea verfüge über die fünftmächtigste Armee der Welt. Ihre jährlichen Verteidigungsausgaben seien 1,4 Mal höher als das jährliche Bruttoinlandsprodukt Nordkoreas. Anschließend fragt er, warum man sich trotzdem immer noch unsicher fühle, als ob die Selbstverteidigung ohne ausländische Truppen kaum möglich wäre. Die US-Regierung hat erneut ihrem Unmut über die Netznutzungsgebühren in Südkorea Luft gemacht. Das Büro des US-Handelsbeauftragten schrieb am Montag auf der Plattform X, kein Land der Welt erhebe von seinen Internetdienstanbietern eine Netznutzungsgebühr für die Übertragung des Internetverkehrs außer Korea. Die USA betrachten die Erhebung der Netznutzungsgebühren in Südkorea als repräsentatives nicht-tarifäres Handelshemmnis. Im Jahresbericht des Handelsbeauftragten über die Handelsschranken in anderen Ländern wurden sie häufig genannt. Die koreanischen Telekommunikationsunternehmen wie SK Telekom und KT haben immer wieder auf die Notwendigkeit der Einführung von Netznutzungsgebühren hingewiesen, um für Fairness zu sorgen und eine umgekehrte Diskriminierung verglichen mit ausländischen Unternehmen zu verhindern. Sie argumentieren, dass sich große US-Technologieunternehmen wie Netflix und YouTube nicht angemessen an den Kosten beteiligten, obwohl durch einen stark gestiegenen Datenverkehr massive Kosten entstünden. Große US-Tech-Konzerne halten die Zahlung zusätzlicher Netznutzungsgebühren für eine doppelte Gebührenauferlegung, weil die Nutzer bereits den Telekommunikationsunternehmen Gebühren für den Internetzugang zahlen. Südkorea plant öffentliche Diskussionen, ob der von Nordkorea selbst gewählte Staatsname Joseon übernommen werden soll. Nordkorea bezeichnet Südkorea mittlerweile als Republik Korea. Sein offizieller Staatsname lautet Demokratische Volksrepublik Korea oder Joseon Minjujui Inmin Konghaguk. Auf die Frage der Presse, wie das Vereinigungsministerium zur eventuellen Nutzung der Abkürzung Joseon steht, sagt ein Beamter am Dienstag, dass darüber nach öffentlichen Diskussionen über verschiedene Kanäle entschieden werde. Der Beamte erinnert an Äußerungen von Vereinigungsminister Chung Dong-yong bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Koreanischen Institut für nationale Vereinigung im März wegen dieser Angelegenheit. Chung hatte dabei den offiziellen Staatsnamen Nordkoreas Demokratische Volksrepublik Korea verwendet und die Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea als solche zwischen Hanguk und Joseon bezeichnet. In Nordkorea hat sich laut einem Bericht die Zahl der Hinrichtungen und Todesurteile nach der Schließung der Grenzen während der Corona-Pandemie mehr als verdoppelt. Dabei sei die Zahl der Todesstrafen aufgrund des Kontakts mit ausländischer Kultur, vor allem südkoreanischen Fernsehserien und Musik, sprunghaft gestiegen. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Bericht der in Seoul ansässigen Nichtregierungsorganisation Transitional Justice Working Group hervor. Laut dem Bericht wurden während der 13-jährigen Herrschaft von Machthaber Kim Jong-un von Dezember 2011 bis 2024 mindestens 144 Hinrichtungen vorgenommen, bei denen mindestens 358 Menschen hingerichtet wurden. Während es in den vorangegangenen 5 Jahren vor der Grenzschließung am 30. Januar 2020 30 Fälle von Hinrichtungen und Todesstrafen gegeben habe, sei die Zahl in den 5 Jahren nach der Grenzschließung auf 65 gestiegen. Die Zahl der Personen, die zur Todesstrafe verurteilt worden seien, habe sich von 44 auf 153 mehr als verdreifacht. Nach der Grenzschließung habe sich der Kontakt mit fremder Kultur, darunter südkoreanische Serien und Musik, zu einem wichtigen Grund für die Todesstrafe entwickelt. Die Zahl der Todesstrafen im Zusammenhang mit fremder Kultur sowie religiösen und abergläubischen Praktiken und die Zahl der betroffenen Menschen machten jeweils mit 14 und 38 die größten Anteile aus, so der Bericht. Ein südkoreanischer Professor hat den Übersetzungsdienst Google Übersetzer für fehlerhafte Übersetzungen von repräsentativen Wörtern Koreas wie Tokdo und Kimchi kritisiert. Seo Geong-dok, Professor an der Songshin-Frauen-Universität, sagte am Dienstag, dass Google Übersetzer im Falle des Übersetzens von Tokdo ins Japanische Takeshima die von Japan verlangte Bezeichnung für die südkoreanischen Felseninseln als Ergebnis anzeige. Er teilte zugleich mit, dass in einer Unterhaltungsshow auf Netflix im vergangenen Jahr der japanische Untertitel für Tokdo richtig als Tokuto, eine japanische Transliteration für Tokdo, transkribiert worden sei. Nach weiteren Angaben wird Pao-Chai angegeben, sollte Kimchi in Google-Übersetzer ins Chinesische übersetzt werden. So betonte, dass es sich bei Kimchi und Pao-Chai um zwei eindeutig unterschiedliche Gerichte handle. Er merkte an, dass die südkoreanische Regierung bei der Überarbeitung der Richtlinien für die Übersetzung öffentlicher Begriffe in Fremdsprachen im Jahr 2021 Kimchi als chinesische Standardübersetzung für Kimchi festgeschrieben habe. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Kreuz und Quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Ihre Isuyan. Heute wollen wir über folgende Themen berichten. Südkoreas Rentenausgaben wachsen schneller als die jedes anderen Industrielandes, deswegen warnt der Internationale Währungsfonds Südkorea. Die Regierung zieht nun eine schrittweise Anhebung der Altersgrenze von 65 auf 75 Jahre in Betracht, um bis 2065 über 600 Billionen Won, knapp 350 Milliarden Euro einzusparen. Näheres dazu im ersten Teil. Im zweiten Teil wurde die Dienstagsrubrik Asien kompakt. K-Pop hat Tokio im Sturm erobert. An einem einzigen Wochenende füllten Twice, TVXQ und aespa gleichzeitig die drei größten Konzerthallen der japanischen Hauptstadt. Rund 400.000 Fans kamen. Experten sprechen von einer vierten Hallyu-Welle, die in Japan längst zur Normalität geworden ist. Mehr dazu hören Sie im dritten Teil. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Gute Unterhaltung mit dem Lied It's Cold, gesungen von Epi Kai.
I'm cold as ice. So cold.
Südkorea steht vor einer der größten sozialpolitischen Debatten der vergangenen Jahrzehnte. Wer gilt künftig als alt? Die Regierung prüft eine schrittweise Anhebung der Altersgrenze für Senioren von 65 auf 75 Jahre, ein Schritt, der massive Auswirkungen auf das Rentensystem des Landes hätte. Anlass ist eine alarmierende Prognose des Internationalen Währungsfonds. In seinem aktuellen Bericht Fiscal Monitor warnt der IWF, dass Südkorea unter den Industrieländern den stärksten Anstieg der Rentenausgaben verzeichnen wird. Zwischen 2025 und 2030 sollen die Ausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt um 0,7 Prozentpunkte steigen. Zum Vergleich, in den USA wird ein Anstieg von 0,5 Prozentpunkten, in Deutschland von 0,3 und in Japan von lediglich 0,2 Prozentpunkten erwartet. Südkorea liegt damit an der Spitze aller G20-Industrieländer. Noch beunruhigender ist die Langfristprognose. Bis 2050 könnte die kumulierte Rentenlast 41,4% des BIP erreichen. Der G7-Durchschnitt liegt bei 11,7%. Südkorea würde damit das 3,5-fache tragen und mehr als jedes andere Vergleichsland. Für den IWF ist das kein abstraktes Rechenmodell, sondern ein konkretes Warnsignal. Ohne grundlegende Reformen droht dem südkoreanischen Staatshaushalt eine strukturelle Überlastung. Hintergrund ist Südkoreas rasante Überalterung. Die Lebenserwartung steigt kontinuierlich, während die Geburtenrate zu den niedrigsten der Welt gehört. Die Altersgrenze von 65 Jahren wurde hingegen seit ihrer Festlegung im Jahr 1981 nicht angetastet, obwohl sich die Lebenswirklichkeit seither grundlegend verändert hat. Wer heute in Südkorea 65 wird, hat statistisch gesehen noch viele Jahre vor sich. Die Folge ist, dass die Bezugsdauer von Renten und Sozialleistungen immer länger wird, ohne dass die Finanzierungsbasis entsprechend mitgewachsen ist. Dabei bestimmt diese Altersgrenze, wer Anspruch auf die staatliche Grundrente hat. Diese sogenannte Grundrente, auf Koreanisch Gicho-Yeongeum, wird derzeit an 70% der über 65-Jährigen ausgezahlt. Im Jahr 2025 beliefen sich die Ausgaben dafür auf rund 24,3 Billionen Won, umgerechnet etwa 14 Milliarden Euro, was knapp 1% des BIP entspricht. Ohne Reformen könnten diese Kosten bis 2050 auf fast 59 Billionen Won, rund 34 Milliarden Euro anwachsen und bis 2065 auf knapp 68 Billionen Won, also etwa 40 Milliarden Euro. Ein Forschungsbericht der Hongik-Universität, der dem Ministerium für Planung und Haushalt vorgelegt wurde, analysiert verschiedene Szenarien zur schrittweisen Anhebung der Altersgrenze. Das moderate Modell sieht vor, die Grenze ab 2033 alle 5 Jahre um 1 Jahr zu erhöhen, bis sie schließlich bei 70 Jahren liegt. Damit ließen sich bis 2065 rund 204 Billionen Won, etwa 120 Milliarden Euro, einsparen. Das weitreichendere Szenario zielt auf ein deutlich schnelleres Tempo ab. Die Altersgrenze würde demnach alle 2 Jahre um 1 Jahr steigen und sich an der verbleibenden Lebenserwartung orientieren. Wer statistisch noch 15 bis 20 Jahre vor sich hat, würde demnach nicht mehr als alt im Sinne des Rentenrechts gelten. Nach dieser Logik würde die Grenze bis 2056 auf 75 Jahre steigen und bis 2065 könnten so rund 603 Billionen Won, also knapp 350 Milliarden Euro, eingespart werden. Beide Modelle zeigen, je früher und stärker die Altersgrenze angehoben wird, desto größer ist die Entlastung für den Staatshaushalt. Die Regierung zeigt sich zunehmend handlungsbereit. So deutete Planungsminister Park Kung-geun an, dass noch in diesem Jahr ein Reformentwurf vorgelegt werden könnte. Parallel dazu ist geplant, Pflichtausgaben um 10% und nicht essentielle Ausgaben um 15% zu kürzen. Das staatliche Wirtschaftsforschungsinstitut KDI empfiehlt zudem, den Kreis der Empfänger der Grundrente neu zu definieren. Anstatt die Einkommensschwächsten 70% pauschal zu fördern, solle ein Medianeinkommen als Bemessungsgrundlage dienen. Langfristig wird auch eine Zusammenführung der Grundrente mit dem bestehenden Sozialhilfesystem zu einem einheitlichen Mindesteinkommen für ältere Menschen diskutiert. Hören Sie nun Asien Kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzau.
Hallo, liebe Hörer.
In Myanmar könnte Bewegung in die festgefahrene politische Lage kommen. Die Militärregierung hat angedeutet, eine mögliche Freilassung der inhaftierten Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi zu prüfen. Auslöser war ein diplomatisches Treffen mit Thailand, das den Fall erneut auf die internationale Agenda gebracht hat.
Laut Berichten von Medien wie der Nachrichtenagentur AFP hat der thailändische Außenminister das Schicksal der früheren de facto Regierungschefin bei einem Besuch in Naypyidaw direkt angesprochen. Konkrete Details nannte er nicht. Er erklärte jedoch, der Präsident Myanmars habe betont, Suu Kyi werde gut versorgt und es würden positive Optionen geprüft. Diese Formulierung gilt in diplomatischen Kreisen als vorsichtiges Signal.
Aung San Suu Kyi ist heute 81 Jahre alt und sitzt seit dem Militärputsch im Jahr 2021 in Haft. Damals hatte das Militär die demokratisch gewählte Regierung entmachtet. Gegen sie wurden unter anderem Vorwürfe des Wahlbetrugs und der Korruption erhoben. Insgesamt wurde sie zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt und wird seither an einem geheim gehaltenen Ort festgehalten.
Zuletzt hatte die Militärregierung anlässlich des traditionellen Neujahrsfestes den früheren Präsidenten Win Myint begnadigt und freigelassen. Er war ein enger Vertrauter Suu Kyis und hatte während ihrer Amtszeit formal das Präsidentenamt inne.
Hintergrund ist eine besondere Verfassungsregel. Die vom Militär geschaffene Verfassung verbietet Personen mit ausländischen Ehepartnern die Ausübung des Präsidentenamts. Da Suu Kyis Ehemann Brite war, konnte sie dieses Amt nicht selbst übernehmen.
International wächst der Druck auf die Militärregierung weiter. Die Vereinten Nationen und die USA fordern die Freilassung aller politischen Gefangenen, insbesondere von Aung San Suu Kyi. Zudem berichten Menschenrechtsorganisationen, dass seit dem Putsch mehr als 6.000 Menschen getötet und über 20.000 willkürlich inhaftiert worden seien.
Ein KI-gestützter Tischtennisroboter hat erstmals erfahrene Spieler geschlagen und inzwischen sogar gegen Profis gewonnen. Das System mit dem Namen ACE wurde von Sony AI in Japan gemeinsam mit einem brasilianischen Forschungsinstitut für Luftfahrttechnik entwickelt. Die Ergebnisse dieser gemeinsamen Studie wurden im renommierten Fachjournal Nature veröffentlicht.
Künstliche Intelligenz dominiert bereits seit Jahren sogenannte Denksportarten wie Schach oder Go. Nun gelingt der Schritt in den physischen Bereich. Tischtennis gilt dabei als besonders anspruchsvoll, da Spieler die Flugbahn, das Tempo und die Rotation des Balls innerhalb von Millisekunden einschätzen und ihre Bewegungen entsprechend anpassen müssen. Eine große Herausforderung für Robotersysteme.
Der Roboter ACE kombiniert mehrere Technologien. Ein Netzwerk aus Hochgeschwindigkeitskameras zur präzisen Ballverfolgung, eine KI-basierte Steuerung zur Entscheidungsfindung sowie einen Roboterarm mit 8 Gelenken. Dadurch kann das System nicht nur schnelle Schläge ausführen, sondern auch unterschiedliche Rotationen erzeugen und flexibel auf unerwartete Spielsituationen reagieren.
Getestet wurde Ace unter realistischen Wettkampfbedingungen nach den Regeln der japanischen Profiliga. Als Gegner traten 5 Elite-Spieler mit jeweils mehr als 10 Jahren Training sowie 2 aktive Profis an. Der Roboter gewann gegen 3 der 5 Elite-Spieler. Gegen die Profis verlor er die Matches zwar, konnte jedoch einzelne Spiele für sich entscheiden.
In späteren Tests, die nach Einreichung der Studie im Dezember 2025 durchgeführt wurden, zeigte Ace weitere Fortschritte. Er spielte schnellere und längere Ballwechsel, agierte offensiver und platzierte Schläge gezielt nahe an den Tischkanten. Dabei gelang es ihm schließlich auch, neben 2 Elite-Spielern einen Profi zu besiegen.
Dies markiert laut dem Forschungsteam einen wichtigen Schritt für die Entwicklung sogenannter Physical AI, also Systeme, die nicht nur kognitive Aufgaben lösen, sondern auch komplexe körperliche Abläufe in Echtzeit ausführen können. Tischtennis diene dabei als besonders anspruchsvolles Testfeld für diese Technologie.
Kambodscha bereitet die Wiedereinführung einer allgemeinen Wehrpflicht vor. Nach einem Gesetzentwurf der Regierung sollen künftig alle Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren für 2 Jahre Militärdienst leisten. Das Vorhaben ist noch nicht endgültig beschlossen. Zunächst muss es den Senat passieren und anschließend vom König Norodom Sihamoni unterzeichnet werden, bevor es in Kraft treten kann.
Zwar existiert in Kambodscha bereits seit 2006 ein entsprechendes Wehrpflichtgesetz, doch wurde es bislang nie konsequent umgesetzt. Stattdessen setzte das Land in der Praxis vor allem auf ein Berufsheer. Mit der neuen Regelung würde das System deutlich verschärft. Die Altersgrenze für den Dienst wird von bislang 30 auf 25 Jahre gesenkt und die Dienstzeit gleichzeitig von 1,5 auf 2 Jahre verlängert. Frauen sind weiterhin von der Pflicht ausgenommen, können jedoch freiwillig dienen.
Hintergrund der Reform sind zunehmende sicherheitspolitische Spannungen in der Region. Nach einem bewaffneten Zwischenfall mit Thailand im vergangenen Jahr kam es zu schweren militärischen Auseinandersetzungen an der Grenze. Dabei wurden offiziellen Angaben zufolge rund 100 Soldaten und Zivilisten getötet. Zudem mussten zahlreiche Menschen aus der Grenzregion fliehen. Auch wenn es seit Dezember keine neuen Kämpfe mehr gegeben hat, gilt die Lage weiterhin als angespannt.
Die Regierung in Phnom Penh begründet die geplante Wehrpflicht mit der Notwendigkeit, die Streitkräfte zu stärken und sie besser auf aktuelle sowie künftige Sicherheitsherausforderungen vorzubereiten. Premierminister Hun Manet hatte bereits zuvor eine umfassende Reform der Armee angekündigt. Ein Regierungssprecher erklärte, das neue System solle die bisherigen Regelungen ersetzen und die Verteidigungsfähigkeit des Landes nachhaltig verbessern.
Das war's wieder mit Asien kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Ein Wochenende, 3 Stadien, 1 Sprache, K-Pop. Am letzten Aprilwochenende verwandelte sich die Region Tokio in ein einziges koreanisches Musikfestival. Gleichzeitig gaben koreanische Gruppen in den 3 größten Konzerthallen der japanischen Hauptstadt, dem Nationalstadion, dem Nissan-Stadion in Yokohama und dem Tokyo-Dome Konzerte. Um Twice, TVXQ und aespa live zu erleben, strömten Fans aus ganz Japan in die Hauptstadt. Zählt man das parallel stattfindende Konzert der Band Day 6 in der Keio Arena hinzu, waren es allein im Großraum Tokio an einem einzigen Wochenende rund 400.000 Besucher. Die japanischen Medien fragten sich, sind wir hier gerade in Korea? Den Auftakt machte Twice im Nationalstadion in Shinjuku. Mit einer Kapazität von bis zu 100.000 Plätzen ist es die größte Konzerthalle Japans. Bislang war sie ausschließlich japanischen Top-Acts wie SMAP oder AKB48 vorbehalten. Twice betrat als erste ausländische Gruppe überhaupt diese Bühne und trat an 3 Abenden auf. Insgesamt wurden 240.000 Tickets verkauft. Viele Fans waren bereits am frühen Morgen angereist, obwohl das Konzert erst am Nachmittag begann. Seit ihrem Debüt in Japan im Jahr 2017 hat sich Twice dort eine so große Bekanntheit erarbeitet, dass sogar ältere Männer mittleren Alters ihren Namen kennen. Eine 30-jährige Büroangestellte erzählte, dass sie seit der Zeit von Kara und Girls' Generation K-Pop höre. K-Pop wirke auf sie perfekter als J-Pop, sowohl was Tanz als auch Gesang angehe. Eine 17-jährige Schülerin gab an, seit der Grundschule Fan von Twice-Mitglied Tiho zu sein. Ihre Mutter hatte ihr das Ticket für etwa 20.000 Yen, umgerechnet rund 110 Euro, gekauft. Die Jugendliche ergänzte, dass sie sich auch für koreanische Dramen interessiere und gerne Koreanisch lerne. Im Nissan-Stadion in Yokohama feierte TVXQ, auf Koreanisch Dongbang Shingi, in Japan als Toho Shinki bekannt, ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum vor je 65.000 Zuschauern an zwei Abenden. Die Boygruppe besteht seit 2010 aus den Mitgliedern Yuno und Changmin. Als das Duo den Song Identity anstimmte, sangen Zehntausende mit. Der Titel ist zugleich der Soundtrack eines gleichnamigen Dokumentarfilms, der im vergangenen Jahr in Japan erschien und Platz 8 der Kinocharts erreichte. Das Nissan-Stadion gilt als eine der exklusivsten Freilichtbühnen des Landes. TVXQ betrat es 2013 als erste ausländische Gruppe und hat dort inzwischen drei Solokonzerte gegeben, mehr als jede andere nicht-japanische Gruppe. Die Stadt Yokohama würdigte das Jubiläum mit einem Sonderprogramm. Das Riesenrad Cosmo Clock 21 erstrahlte in Rot, der Erkennungsfarbe von TVXQ, und der gesamte Veranstaltungsort wurde mit Fotozonen und Feuerwerk festlich geschmückt. Parallel dazu spielte das Mädchenquartett aespa an zwei Tagen vor insgesamt 94.000 Fans im Tokyo Dome bereits ihr drittes Konzert in dieser Halle. Der Tokyo Dome fasste 55.000 Zuschauer und gilt als erste große Bewährungsprobe auf dem Weg zur nationalen Bekanntheit. Ein 26-jähriger Fan war eigens 3 Stunden mit dem Shinkansen aus Niigata angereist und erklärte, er habe aespa-Konzerte bereits 5-mal besucht, vor allem wegen des Mitglieds Winter. Sein Engagement bezeichnete er als Oshikatsu, auf Japanisch so viel wie aktives Fansein für einen Lieblingskünstler, und sagte, es gebe ihm Antrieb, im Alltag härter zu arbeiten. Eine 22-jährige Studentin erzählte, sie interessiere sich neben K-Pop auch für koreanische Mode, habe Korea bereits bereist und wolle Koreanisch lernen. Dass all das in Japan kaum noch als Besonderheit wahrgenommen wird, ist vielleicht das eigentliche Zeichen der Zeit. Fachleute sprechen von einer 4. Hallyu-Welle. Hallyu ist der koreanische Begriff für die Welle koreanischer Popkultur, die seit den frühen 2000er Jahren Japan erfasst hat. Nach der ersten Welle rund um die koreanische Fernsehserie Winter Sonata und den Schauspieler Bae Yong-jun, der zweiten mit K-Pop-Idolen und der dritten mit koreanischer Mode, Kosmetik und Küche, hat sich koreanische Kultur nun vollständig im japanischen Alltag verankert. Eine Studentin brachte es auf den Punkt, K-Pop zu mögen sei für sie einfach normal, denn Korea sei ihr schon immer sympathisch gewesen. Manchen Beobachtern drängt sich sogar der Begriff Post-Hallyu auf, ein Stadium, in dem die koreanische Herkunft der Musik schlicht keine Rolle mehr spielt. Dass diese Entwicklung generationsübergreifend ist, zeigte sich besonders beim TVXQ-Konzert. Unter den Zuschauern waren Fans in ihren 60ern ebenso wie Grundschulkinder. Einige Großmütter hatten ihre Enkel mitgebracht. Japanische Musikexperten stellten zudem fest, dass der K-Pop-Boom den gesamten japanischen Konzertmarkt belebt hat. So fanden im ersten Quartal 2024 im Tokyo Dome 33 Konzerte statt, mehr als doppelt so viele wie vor der Pandemie. Der Musikkritiker Tomonori Shiba analysierte, dass der Rückgang der früheren Dominanz japanischer Boygroup-Agenturen und der Aufstieg des K-Pop gemeinsam zu dieser Vielfalt geführt hätten. Nur wenige Tage zuvor hatte die Gruppe BTS die japanische Hauptstadt in Aufruhr versetzt. Die Gruppe kehrte nach 7 Jahren und 5 Monaten auf die Bühne des Tokyo Dome zurück. Mit ihrer Welttournee Arirang in Tokio zogen sie an 2 Abenden 110.000 Zuschauer an, beide Vorstellungen waren ausverkauft. Als die Melodie des traditionellen koreanischen Volkslieds Arirang eingebettet in den Song Body to Body aus ihrem neuen Album erklang, sangen die Fans spontan mit. Neben Hits wie Butter und Dynamite standen auch japanischsprachige Originaltitel wie Crystal Snow und For You auf dem Programm. Die Mitglieder zeigten sich bewegt und sagten, obwohl so viel Zeit vergangen sei, empfange das Publikum sie mit denselben Rufen, was ihnen Kraft gebe. Sie seien froh und stolz, zurückgekehrt sein zu dürfen. Mit dem Lied Do You Love Me, gesungen von Lee Seung-hwan, beenden wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis Donnerstag.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lotje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg aus dem Jahr 2017 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Chamchare. Chamchare heißt auf Deutsch so viel wie da bist du gut drin oder tolle Leistung. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Ada, die in einem Kaufhaus seiner Information arbeitet, darf erstmals die internen Durchsagen übernehmen. Damit dieser freudige Moment festgehalten wird, ruft sie Tungman herbei.
Ja, 근데 나는 왜 불렀을까?
어이, 역사적인 순간에 당연히 네가 있어야지.
특별히 해줄 임무도 있고. 3시 30분에 내가 첫 방송을 하거든. 내 데뷔 방송 녹음 좀 해줘.
녹음? 아, 진짜. 와, 별걸 다 시키네. 야, 그러면 생방이 지금 20분밖에 안 남았는데 얼른 스피커 바로 아래 자리를 잡아야 될 거 아니냐고?
아유, 넌 또 시키면 참 잘해. 아?
좋아, 출동.
An einer Stelle sagt Ada hier, Chamchare, da bist du gut drin.
Chamchare.
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 Mit Chamchare kann man zum einen jemanden, der unter einem steht oder einen Freund oder Kollegen loben. Do manchamya, kungbu chamchare. Chingchan kamsahamnida. Schon wieder die volle Punktzahl? Du bist wirklich gut im Lernen. Vielen Dank für das Lob. Hier noch ein Beispiel. 너 노래 참 잘해. 고마워. Du singst wirklich gut. Danke. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
너 노래 참 잘해.
고마워.
너 노래 참 잘해.
고마워. 너 노래 참 잘해.
고마워.
너 노래 참 잘해.
고마워.
Zum anderen kann man damit aber auch das Verhalten von jemandem, der unter einem steht, oder von einem Freund oder Kollegen sarkastisch kritisieren. 너 늦었어? 아무튼 참 잘해. 죄송합니다. Du bist schon wieder zu spät? Wirklich tolle Leistung. Es tut mir leid. Hier noch ein Beispiel. 숙제 안 했어요. 참 잘해. 그러니 성적이 그 모양이지. Ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht. Tolle Leistung. Deswegen sind deine Noten auch so, wie sie sind. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
숙제 안 했어요.
참 잘해. 그러니 성적이 그 모양이지.
숙제 안 했어요.
참 잘해. 그러니 성적이 그 모양이지. 숙제 안 했어요.
참 잘해. 그러니 성적이 그 모양이지.
숙제 안 했어요.
참 잘해. 그러니 성적이 그 모양이지.
그 war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 참 잘해 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Im Monat Mai beschäftigen wir uns an dieser Stelle mit traditionellen koreanischen Märchen. Heute mit der Geschichte vom Hasen und von der Schildkröte. Vor langer, langer Zeit lebte der Drachenkönig in seinem Palast auf dem Meeresgrund. Das Wohl seiner Untertanen interessierte ihn nicht. Ihm stand der Sinn nach großen Palästen, rauschenden Festen, schmackhaften Speisen und süßem Wein. Doch all das Feiern, Essen und Trinken machte ihn schließlich krank. Seine Leibärzte brachten ihm alle Arten von Medizin, doch nichts half. Der Drachenkönig bereitete sich darauf vor, die Welt bald für immer zu verlassen. Doch eines Tages hatte er eine mystische Vision. Bunte Wolken hüllten den Unterwasserpalast ein und ein alter Mann mit langem weißem Bart erschien vor dem Drachenkönig.
Wer bist du?", fragte der Drachenkönig.
"Ich bin ein Geist des Himmels. Ich habe gehört, dass du schwer krank bist.
Oh, kannst du mich retten?"
"Nun, es könnte sein, dass deine Krankheit mit keinem Medikament der Welt geheilt werden kann.
Bitte, hilf mir, bitte. Es muss doch einen Weg geben, mein Leben zu retten."
"Nun, vielleicht gibt es einen Weg."
"Was ist es? Ich werde alles tun, um am Leben zu bleiben."
"Du kannst geheilt werden, wenn du die Leber eines Hasen isst."
"Die Leber eines Hasen? Was in aller Welt ist ein Hase?"
Der Drachenkönig, der sein ganzes Leben unter dem Meer gelebt hatte, hatte noch nie einen Hasen gesehen oder davon gehört. Ein Hase ist ein Tier mit zwei langen Ohren, zwei runden Augen, einem schlanken Körper und einem Stummelschwanz. Der Geist beschrieb dem Drachenkönig den Hasen. Dann verschwand er in den bunten Wolken. Der Drachenkönig rief sofort all seine Beamten herbei.
»So hört, was ich zu sagen habe. Eine Hasenleber ist das Einzige, was mich heilen kann. Einer von euch wird in die Menschenwelt gehen und mir einen Hasen bringen.«
»Ein Hase? Was soll das sein?« »Nie davon gehört. Wenn es eine Leber hat, muss es wohl ein Tier sein. Wie sollen wir dieses Tier überhaupt finden, wenn wir überhaupt gar nichts darüber wissen?« Die Beamten waren ratlos. Da zeigte der Drachenkönig ihnen ein Bild.
»Das ist ein Hase. Er hat zwei lange Ohren, zwei runde Augen, einen schlanken Körper und einen Stummelschwanz. Ihr sollt nach einem Tier suchen, das so aussieht.«
»Na, so etwas. Erstaunlich, dass es eine Kreatur gibt, die so aussieht. Aber wie um alles in der Welt können wir so ein Tier fangen?«
Die Beamten blieben zögerlich. »Gibt es denn niemanden, der bereit ist, einen Hasen für mich zu fangen?« rief der Drachenkönig.
Da trat die Schildkröte vor und sagte, »Ich werde einen Hasen für euch finden.«
»Was? Die Schildkröte hat sich freiwillig gemeldet, aber sie hat doch auch noch nie einen Hasen gesehen. Wie will sie bloß einen finden?«
»Oh, meine treue Schildkröte, du wirst für mich an Land gehen?« sprach der Drachenkönig.
»Ja, Majestät, ich werde in die Menschenwelt gehen und euch einen Hasen bringen.«
»Du bist wirklich mein treuster Untertan. Wenn es dir gelingt, mit einer Hasenleber zurückzukehren, sollst du einen hohen Posten im Staate bekommen und reich belohnt werden. Geh nun und bring mir die Hasenleber.«
»Seid unbesorgt, Majestät, ich werde euch nicht enttäuschen.«
Die Schildkröte machte sich auf den Weg. Das Bild des Hasen in der Tasche schwamm sie hinüber in die Welt der Menschen. Sie war eine ganze Weile geschwommen, als sie schließlich Land entdeckte. Nun schwamm sie noch schneller und erreichte schließlich das Ufer. Es war März, der schönste Monat des Jahres. Überall blühten duftende Blumen und die Schmetterlinge flatterten von einer Blume zur nächsten. Die Trauerweiden entlang des Flusses wehten sanft im Wind und die goldenen Nachtigallen sangen entzückende Lieder.
Was für eine seltsame Welt! Ich hätte nie gedacht, dass solch eine Welt außerhalb des Meeres existiert. Wie wunderbar! Was für ein herrlicher Anblick! Staunte die Schildkröte.
Sie war so fasziniert, dass sie ihren Auftrag darüber fast vergaß.
»Oh, was tue ich? Ich habe doch Arbeit zu erledigen. Ich muss einen Hasen fangen und ihn zum Meerespalast bringen. Aber wo kann ich einen Hasen finden?«
Die Schildkröte sah sich um, konnte aber nichts finden, was dem Tier auf dem Bild ähnelte. Dabei hatte sie doch gedacht, sie würde sofort einen Hasen finden, wenn sie nur das Land erreicht hätte. Sie beschloss, jedem Tier, das sie unterwegs traf, das Hasenbild zu zeigen.
»Entschuldigung, was für ein Tier bist du?« fragte sie. »Ich bin ein Eichhörnchen. Warum willst du das wissen?« »Hast du ein Tier gesehen, das so aussieht?« »Das ist ein Hase, sehr gut gemalt übrigens. Aber, warum suchst du ihn denn am Strand?« »Wo kann ich ihn denn finden?« »Geh in die Berge. Die Hasen leben in den Bergen.«
Die Schildkröte stieg auf den Berg. Sie entdeckte einen klugen Fuchs, einen Hirsch mit majestätischem Geweih, einen Igel mit scharfen Stacheln auf dem ganzen Rücken und viele andere Bergbewohner, aber keinen Hasen.
»Wo zum Teufel finde ich bloß einen Hasen? Die Zeit drängt!«
In diesem Moment entdeckte die Schildkröte ein weißes Tier, das vor ihr einen Hang hinunterhüpfte.
Es sah tatsächlich aus wie ein Hase. Sie nahm das Bild heraus, um sicher zu gehen. Zwei lange Ohren, zwei runde Augen, ein schlanker Körper, ein Stummelschwanz. Tatsächlich. Welch ein Glück, ich habe einen Hasen gefunden. Langsam näherte sie sich dem fremden Tier. Guten Tag, du musst wohl das berühmte Tier sein, das man Hase nennt, sagte sie.
Der Hase war erfreut über so viel Ehrerbietung. Er fragte, und wer bist du, wenn ich fragen darf?
Ich bin eine Schildkröte, die dem Drachenkönig dient. Ich habe gehört, dass du in diesem Berg lebst, und ich bin deshalb hierher gekommen. Mein einziger Wunsch war es, dich zu sehen, bevor ich sterbe.
Der Hase fühlte sich ungemein geschmeichelt. Die Schildkröte überlegte, wie es ihr nun gelingen könnte, den Hasen zu überreden, ihr zum Meerespalast zu folgen.
»Ich habe noch nie ein Tier gesehen, das schöner ist als du«, schmeichelte die Schildkröte. »Wie gefällt es dir, in den Bergen zu leben?«
»Nun, es ist nicht schlecht. Aber ich werde immer von Tigern, Wölfen und Füchsen verfolgt. Meine Hinterbeine sind so lang geworden, weil ich die ganze Zeit vor ihnen weggelaufen bin«, antwortete der Hase.
»Oh, wie schrecklich!«
»Aber wahrscheinlich gibt es doch keinen besseren Ort für mich zum Leben.«
»Weißt du was?«, sagte da die Schildkröte. »Es gibt einen Ort, wo du in Ruhe leben kannst, ohne gejagt zu werden, wo du das ganze Jahr über leckeres Essen und wunderschöne Landschaft genießen kannst.«
»Was denn wirklich? Von solch einem Ort habe ich noch nie gehört.«
»Es ist wahr. Der Meerespalast, aus dem ich komme, ist so ein Ort. Dort gibt es keine wilden Raubtiere. Alle Meerestiere sind freundlich und es gibt viel zu essen. Warum kommst du nicht mit und siehst selbst? Ich werde dir die Unterwasserwelt zeigen und wenn du willst, kannst du dort für immer leben. Ich bin sicher, der Drachenkönig wird dir eine gute Position bei Hofe geben, wenn du bereit bist, im Meer zu leben.«
»Ja, wirklich? Aber wie kann ich so weit reisen? Ich kann doch nicht einmal schwimmen.«
»Keine Sorge, reite einfach auf meinem Rücken und ich bringe dich zum Meerespalast.«
Und so machten sie sich auf den Weg.
Schon bald kamen sie dort an. Der Palast des Drachenkönigs war genauso prächtig, wie die Schildkröte ihn beschrieben hatte. Der Hase war beeindruckt. Doch dann sah er bewaffnete Palastwächter auf sich zurennen.
»Kommen Sie, um mich willkommen zu heißen?«, dachte er.
Zu seiner Überraschung ergriffen ihn die Wachen an Armen und Beinen.
»Hey, was macht ihr denn mit mir? Schildkröte, was machen Sie mit mir?« Der Hase versuchte, sich aus dem Griff der Wachen zu entwinden, aber er wurde in die Kammer des Drachenkönigs geschleppt.
»Majestät, ich habe euch einen Hasen gebracht«, sagte die Schildkröte.
»Vortrefflich! Zwei lange Ohren, zwei runde Augen, ein schlanker Körper und ein Stummelschwanz. Das sieht in der Tat aus wie ein Hase. Hervorragend, Schildkröte. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast«, sagte der Drachenkönig. Dann wandte er sich an den Hasen. »Hör zu, Hase. Ich war lange krank und keine Medizin konnte mir helfen. Aber ich habe gehört, deine Leber sei ein Wundermittel für meine Krankheit. Also habe ich die Schildkröte geschickt, um dich zu mir zu bringen.«
»Ihr habt mich betrogen«, rief der Hase.
»Sei nicht traurig. Du gibst dein Leben für mich und ich mache dir einen Sarg aus Jade und Bernstein. Wenn ich gesund bin, werde ich auch einen Schrein zu deinem Andenken bauen lassen«, meinte der Drachenkönig. Der Hase dachte bei sich, »nun muss ich mir wohl etwas einfallen lassen.«
»Majestät, das hättet ihr vorher wissen sollen. Ich habe nämlich im Moment gar keine Leber bei mir«, sagte der Hase.
»Was meinst du damit?«, fragte der Drachenkönig.
»Im Gegensatz zu anderen Tieren trinken wir Hasen Morgentau und essen seltene Heilkräuter, was unsere Lebern für die Behandlung von Krankheiten so effektiv macht. Die Menschen bitten uns immerfort um unsere Lebern. Deswegen nehmen wir sie heraus, waschen sie sorgfältig und verstecken sie an einem geheimen Ort im Berg. Wenn ihr mich vorher nach meiner Leber gefragt hättet, hätte ich euch eine mitgebracht.
Du lügst! Wie kann ein Tier seine Leber herausnehmen? Wachen, öffnet dem Hasen den Bauch, befahl der Drachenkönig.
Majestät, wenn ihr mich jetzt tötet und keine Leber in mir findet, werdet ihr keine Möglichkeit haben, herauszufinden, wo ich meine Leber versteckt habe, entgegnete der Hase.
Der Drachenkönig war in einem Dilemma. Wenn er den Hasen töten und keine Leber finden würde, wäre der Hase tot und es wäre schwierig, eine andere Hasenleber zu finden. Also beschloss der Drachenkönig, den Hasen gehen zu lassen, damit dieser die Leber holen könne. So kletterte der Hase wieder auf die Schildkröte und sie machten sich auf den Weg zum Festland. Die beiden Tiere erreichten schließlich das Ufer. Der Hase sprang vom Rücken der Schildkröte und jubelte:
»Oh, diese Luft, dieser Sonnenschein, wie hab ich all das vermisst!« »So, nun solltest du deine Leber holen«, sagte die Schildkröte.
»Wovon redest du?«
»Die Leber. Du hast doch gesagt, du hast sie sorgfältig gewaschen und an einem sicheren Ort aufbewahrt.«
»Das glaubst du doch wohl selber nicht. Wie kann jemand ohne Leber leben?«
»Ich kann nicht glauben, dass ihr auf so etwas hereingefallen seid.«
»Aber was wird nun mit dem Drachenkönig passieren?«
»Das ist nicht meine Sorge. Ich könnte dich umbringen, weil du mich betrogen und in den Seepalast gebracht hast. Aber da du mich auf deinem Rücken auf das Land zurückgebracht hast, werde ich dich gehen lassen.«
»Hase, bitte, unser Drachenkönig wird sterben, wenn ich deine Leber nicht zurückbringe. Und sicher werde ich auch sterben. Kannst du nicht ein Stück von deiner Leber teilen?«
Wie die Schildkröte so bettelte, kam dem Hasen eine Idee.
»Warte mal, ich werde dir ein Geheimnis verraten. Da wir Hasen nur klaren Tau und seltene Heilkräuter essen, wird unser Kot auch als wertvolle Medizin verwendet.«
»Ist das wahr? Warum sollte ich dich belügen? Ich hasse dich zwar, weil du mich angelogen hast, aber ich werde trotzdem meinen kostbaren Kot mit dir teilen.«
»Oh, danke, vielen Dank, Hase.«
Der Hase gab der Schildkröte einen klumpen, schwarzen, stinkenden Hasenköttel und verschwand in den Bergen. Was mit der Schildkröte und dem Drachenkönig geschah? Nun, der Drachenkönig erlangte nach der Einnahme des Hasenkots seine Gesundheit zurück und lebte noch über 3000 Jahre. Und die Schildkröte wurde für ihre Treue und ihren Mut reich belohnt. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.